Heute ist Samstag, der 17.08.2024. Willkommen zur 301. Folge der Mikroökonomen. Hallo Ulrich.
Hallo Marco.
Tja, heute wird es um drei Themen gehen. Einmal, Google hat einen Prozess ums Suchmaschinenmonopol verloren, beziehungsweise jetzt ist es ein Suchmaschinenmonopol. Es gibt aber noch die Möglichkeit, da weiter zu prozessieren. Da werden wir kurz drüber sprechen, was das alles heißt. Dann Übersicht zu Russlands Sanktionswirtschaft. Da habe ich mal alles zusammengetragen, was ich so in den letzten Wochen und Monaten gesammelt habe, weil ich das Gefühl habe, dass die Gesamtwahrnehmung da nicht so ganz richtig ist im Westen. Und dann, wir haben uns auf eine ganz kurze, knackige Zusammenfassung dieses Themas geeinigt. AI erhöht Preise. Also AI greift in die Preisfindung von zum Beispiel Vermietungen ein und dann wird alles teurer. Ja, darüber geht's dann. Bevor wir da hinkommen, noch die allgemeinen Hinweise. Bei der Foreign Times haben wir jetzt gerade eine Premium-Folge drin. Ich habe mit Alexander Clarkson über den Geisel gegen Verbrecheraustausch mit Russlands Putin gesprochen. Da haben wir so ein bisschen drüber gesprochen, ob das Ganze, ja, wie man das sehen muss, ob das jetzt irgendwie toll ist, ob das ein Erfolg ist oder ob das nicht zu Folgeproblemen führt. Und wie ihr wisst, führt es natürlich zu Folgeproblemen. Da haben wir ein etwas ausführlicheres Gespräch drüber gemacht, weil so hundertprozentig begeistert sind wir da nicht, auch wenn wir es natürlich jedem gönnen, wenn er da freikommt. Und das andere ist, dass wir nicht sehr begeistert sind von dieser sogenannten russischen Opposition, die man irgendwie bis heute nicht so richtig ernst nehmen möchte als Opposition. Ich habe so ein paar verschiedene Anfragen rausgesendet. Da warten wir gerade drauf. Vor allen Dingen hoffe ich, dass ich da nochmal ein Big Picture zu den Märkten in Anführungszeichen demnächst aufnehmen kann. Vor allen Dingen, weil jetzt im Nachgang irgendwie die ganzen Kurse doch wieder dahin wandern, wo sie herkamen. Und ich glaube, das ist ja dann besonders spannend mit der Frage versehen, ob es das jetzt war oder ob das erst der Anfang war. Ansonsten haben wir zwei Newsletter, auslandsbericht.de, mikronews.de, also einmal für Außenpolitik und einmal für Wirtschaft, wobei die Wirtschaft mal wieder eine Folge braucht. Und wir möchten uns recht herzlich natürlich bei euch bedanken für die Spenden, Premium-Abos, Daueraufträge, den Zuspruch in den sozialen Medien und all die Liebe, die ihr uns auch sonst gebt und spendet. Dankeschön. Und ihr könnt uns natürlich auch per E-Mail antickern. mh@mikroökonomen.de ist da die E-Mail-Adresse. Ich verteile das dann immer entsprechend weiter oder bearbeite es. Und Twitter, Mastodon und Reddit, jeweils als Mikroökonomen. Da findet ihr uns, da freuen wir uns. Im Reddit gab es ja ab und zu immer mal einen ganz netten Hinweis in letzter Zeit. Das hat uns natürlich auch besonders gefreut. Ja, und dann kommen wir zu unserer beliebten Rubrik, Ulrich. Eigentlich der beliebtesten Rubrik, die wir haben, ne?
Ja, die ist so kurz.
Was soll das denn heißen? Dann hören wir auf danach, oder wie? Wir sprechen nicht über. Über was sprechen wir denn nicht?
Ich möchte heute nicht über globale Minderausgaben sprechen. Mhm. Ich habe lange keinen schwammigeren Begriff mehr gehört in der Haushaltsdebatte als diesen aus der Einigung dann.
Ja. Man hofft das Beste, aber so ein paar globale Minderausgaben fürs Finanzamt würde ich mir auch manchmal wünschen. So in der Steuererklärung. Ja. Ja, ich würde sehr gerne über die Minderausgaben für die Ukraine sprechen, die da wohl in diesem Haushaltskompromiss drin sind, von denen ich hoffe, dass sie nicht ernst gemeint sind. Auch letztes Jahr haben wir ja im Haushalt dann irgendwie am Ende mehr ausgegeben gehabt, als dafür veranschlagt war. Also mal gucken. Aber das sind natürlich so Sachen, wo ich ja also so langsam auch die Lust verliere. Ne? Es gab ja mal ganz am Anfang dieser Haushaltsgeschichten irgendwie so eine Aussage, dass man ja im Notfall für die Ukraine, wenn es denn da anstehen würde, war natürlich noch mit den USA verknüpft, da auch mal den Notfall ausrufen könne und so weiter. Und das ist ja jetzt alles so langsam vom Tisch. Und in dem Sinne möchte ich auch weder über Christian Lindner noch Olaf Scholz reden. Sondern, Ulrich, ich möchte gerne über Google reden.
Du möchtest gerne über Google reden. Ja gut, da habe ich da was vorbereitet.
Also ein Zufall aber auch.
Ah. Irre, ne?
Ohne Absprache.
Ganz ohne Absprache. Keiner hat ins Quip vorher geguckt und so weiter. Langjährige Hörerinnen wissen ja auch schon, dass wir dieses Thema hier schon sehr lange betreuen, weil wir wissen, die US-Hightechs haben eine immer größere Machtposition, ne? Also Amazon, Meta, Google, Apple. Und es laufen ja auf allen Ebenen Verfahren gegen die. Die EU ist relativ schnell, so zielstrebig vorgegangen und hat auch oft gar nicht den umständlichen Weg über Gerichtsverfahren gegangen, sondern einfach Sachen vorgegeben, also neues Gesetz gemacht, Sachen vorgegeben und dann so Sachen wie die Öffnung des Apple App Stores einfach durchgezogen. Ja, also dass es jetzt alternative App Stores gibt. In den USA läuft es aber ein wenig anders und da geht es eigentlich auf der alten Gesetzesbasis weiter und ich würde den Stand da mal ganz gerne zusammenfassen, weil wir das, wie gesagt, relativ lange betreut haben und zumindest die ersten großen Dinge, also die Epic-Klagen gegen die App-Stores von Google und Apple, haben jetzt so einen Stand erreicht, wo man auch mal das mal wieder zusammenfassen kann. Worum geht es? 2020 hat Epic, ein großer Spielehersteller, der auch einen App-Store auf PCs, also Windows und Mac, gibt's das auch? PlayStation? Marco, du Was? Kennst dich da Epic? Besser aus. Den Epic Game Store? Nee, nein. Nee, gibt's ja auch nicht, ne? Die sind auch geschlossen, ne? Okay. Dann gibt's sie also nur auf den klassischen PCs und auf den Mac-Rechnern. Kannst du halt den Epic Game Store dir installieren, dann kannst du darüber ganz viele Spiele kaufen. Epic ist vielleicht dem einen oder anderen bekannter als Hersteller von Fortnite. Das war ja ein Megazeller, ist wahrscheinlich auch immer noch einer. Und Epic hat die beiden dann verklagt und hat gesagt, wir möchten gerne auf euren Smartphones genau die gleichen Möglichkeiten bekommen, wie wir sie auf macOS und unter Windows haben. Das heißt, wir möchten unseren eigenen Game Store, also unseren eigenen Store installieren können und darüber nach unseren Bedingungen Spiele verkaufen können. Gut, Apple mag das natürlich überhaupt nicht und Google mochte es am Ende auch nicht, obwohl Apple am meisten zu verlieren hat, weil Apple die mit Abstand höchsten Gebühren aller Online-Stores in diesem Marktsegment nimmt. Das Apple-Verfahren ist inzwischen beendet. Das ging auch relativ schnell und Apple hat in 9 von 10 Punkten Recht bekommen und musste am Ende in den USA die Richtlinien nur minimal anpassen. Und das bezieht sich im Endeffekt nur auf einen einzigen Punkt. Und das war die Verlinkung auf Payment-Optionen außerhalb des App-Stores. Also wenn es eine Zahlmöglichkeit außerhalb gab, durfte Apple oder darf Apple jetzt nicht mehr untersagen, diese Möglichkeit in der Beschreibung der App einzublenden. Gegen das Urteil hat Epic Einspruch eingelegt, haben vor dem höchsten Gericht verloren. Das heißt, das ist jetzt final und umgesetzt. Interessanterweise hat Epic gegen Google mehr Erfolg gehabt. Also für mich interessanterweise, ich war relativ überrascht davon. Ich hätte eigentlich gedacht, dass die Hebel gegen Apple besser ansetzbar sind und stärker wirken. Es kam dann aber anders, ne? Wie sagt man vor Gericht und auf dem offenen Meer bist du allein in Gottes Hand oder wie heißt der Spruch? Ich kann es nicht so richtig nachvollziehen, aber gut, zwei unterschiedliche Gerichte, zwei unterschiedliche Jurys, zwei unterschiedliche Richter. Dann kann schon mal was Unterschiedliches rauskommen. Und Google hat das Verfahren verloren. Und zwar hat das Gericht festgestellt, dass Google A, die Macht missbraucht hat, den App Store, also den Play Store, wie er bei Google heißt, auf die Geräte zu bekommen. Und Google hat auch technische Maßnahmen in das Betriebssystem, also Android, eingebaut, die es schwieriger gemacht haben, alternative Software-Installationsmöglichkeiten umsetzen zu können. Da stehen noch ein paar andere Sachen in dem Verfahren drin. Aber es sieht für Google um einiges schlechter aus als für Apple. Das Gerichtsverfahren ist in der ersten Stufe durch. Was genau daraus für Google folgt, ist unklar und höchstwahrscheinlich wird Google auch nochmal dagegen angehen. Und ich bin gespannt, so ganz kann man nicht beurteilen, noch nicht abschließend beurteilen, ob Epic jetzt insgesamt eher einen Erfolg errungen hat oder eher verloren hat. Schauen wir mal, wie das bleibt. Das nur als Zusammenfassung der Situation rund um die App Stores. Jetzt ist Google auf anderen Verfahren, also ist ja kein Hightech-Konzern in den USA, der nicht gleichzeitig mehrere Verfahren gegen sich laufen hat, die entweder aus Kundensicht kommen, also Benachteiligungen der Kunden, was teilweise auch nicht die Enduser sein können, sondern teilweise eben auch Anzeigekunden sein können. Und auch aus Sicht des Kartellrechts, dann also halt der FTC, der Federal Trade Commission, Klagen gegen sich am Laufen. Also es ist egal, ob du Google, Apple, Amazon, Meta und so weiter nimmst. Aber Google hatte zwei große. Das eine war der Play Store, das andere war die Suchmaschine. Und hier gab es jetzt vor kurzem ein Urteil. Und darin ist vor allem erstmal festgestellt worden, dass Google in den USA ein Suchmaschinenmonopol hat. Sich dieses Suchmaschinenmonopol mit illegalen Mitteln hergestellt und erhalten hat und es auch missbräuchlich ausgenutzt hat. Ganz konkret ging es dem Gericht darum, dass Google, das wissen ja auch alle, die Summen waren vorher nur in der Gerüchtebörse gehandelt. Jetzt haben wir ja harte Zahlen. Vor allem Apple einen wirklich großen Haufen Geld für jedes Jahr bezahlt. Da geht es um 20 Milliarden. Ich habe nochmal gegoogelt. Ich habe mir allerdings das Gerichtsurteil nicht mehr durchgelesen. Ich habe einmal gelesen, 20 Milliarden US-Dollar in 2020. Einmal habe ich 2022 gelesen. Ist auch relativ wurscht. Ich glaube, bei dem Anteil, bei dem Marktanteil der iPhones in den USA sollte sich die Summe nicht jedes Jahr massiv ändern. Auch Samsung hat 8 Milliarden bekommen pro Jahr. Ist allerdings ein bisschen anders, weil bei Samsung die oben schon erwähnte Play Store Problematik mit reinspielt. Also Samsung hat nicht nur das Geld bekommen, um Google als Suchmaschine vorzuinstallieren, sondern Samsung hat das Geld bekommen, damit alle Google-Dienste vorinstalliert werden. Also eben auch Play Store, Maps, ich weiß nicht, was noch sonst alles dazu gehört. Und der dritte große Player, der von Google für das Suchmaschinen-Default auf Google Geld bekommen hat, ist Mozilla, also der Hersteller von Firefox. Um das vorwegzunehmen, wahrscheinlich der Beteiligte, der am meisten leiden dürfte, wenn die Zahlungen ausbleiben. Weil Mozilla de facto, ich weiß, ich habe es nicht mehr rausgefunden, 90-95% des Geldes über diese Suchmaschinen, wie man es immer nennt, Suchmaschinenpartnerschaft bekommt. Das Verfahren ist jetzt auch in der ersten Stufe. Google wird dagegen angehen. Was mich wirklich überrascht hat, ist, dass das Department of Justice, das die Klage ja begleitet, der FTCF, explizit eine Aufspaltung von Google ins Gespräch gebracht hat. Das ist schon ziemlicher Hammer, weil Aufspaltungen gab es zwar, ein bekanntester Fall AT&T, aber normalerweise wird das, ist das wirklich die allerletzte Möglichkeit. Und ich muss ganz ehrlich sagen, an der Stelle bin ich etwas unsicher, was eine Aufspaltung an der Stelle bringen soll, weil was soll man abspalten? Das Anzeigengeschäft wäre für mich noch das Naheliegendste, aber würde das verhindern? Weiß ich nicht. So, dann lebt man in den Medien Spekulationen über eine Abspaltung von Android? Mir gar nicht, was aber das
Sie
bringen
haben
soll.
Auch Datenbankzugang in der Prüfung, soweit ich gelesen habe. Und das finde ich total sinnvoll. Also, dass die einfach den Konkurrenten Zugriff auf die Daten geben müssen bis zum gewissen Punkt.
Welche Daten? Das habe ich jetzt zum Beispiel nicht gelesen.
Die Google gespeichert hat, um da ihren ganzen Kram, Targeting und so weiter zu machen.
Ach so, das Anzeigengeschäft zu öffnen quasi. Ah, genau. Ja, okay.
Und das ist ja so eine der Urideen, was Regulierung sozialer Medien oder sonst was betrifft, weil im Grunde leben die ja alle davon, dass quasi die Kunden da sind und nirgendwo anders hingehen. Ne? Mhm. Bei Google sind halt die Daten da und gehen nirgendwo anders hin. Mhm. Und so wäre halt ein Öffnen der Daten für den Gebrauch durch Dritte, um die Konkurrenz anzufeuern, vielleicht eine Lösung. Wie genau das dann rechtlich aussieht und na, wir sehen ja da bei dieser Apple-Geschichte, wie die sich da mit der EU kappeln, um die Gebühren für den alternativen App-Store. Da sieht man ja, wie auch manipulationsanfällig im Sinne der Großunternehmen das sein kann, wenn man da nicht aufpasst. Also dass ein geringer Anreiz besteht, das zu tun. Und ja, von daher bin ich mal verhalten optimistisch, was das betrifft. Aber ich glaube, das ist die sinnvollste Idee, weil einfach nur den Browser da rauszunehmen, ja, gut. Also ich weiß nicht, ob der Browser sich für selbst finanziert. Das ist ja immer so das Grundproblem bei diesen ganzen Sachen, ne? Sondern ja, der finanziert sich ja nicht, weil wir ihn nutzen, sondern dadurch, dass wir ihn nutzen, können die ihre Anzeigen dann besser machen und so weiter. Also von daher sehe ich da nicht viel Ansatzmöglichkeiten für wirklich so eine Spaltung. Das sind halt diese alten AT&T-Gedanken, ne? Hast halt AT&T, der eine macht das, der andere das und dann spaltest du das ab und dann ist die Sache erledigt und dann entwickelt sich es auch weiter. Aber genau das sehe ich hier eigentlich nicht als Lösung. Das ist anders gelagert.
Ja, naja, das habe ich. Ich habe auch irgendwo gelesen, eine Abspaltung des AdWord-Geschäfts. Ne? Also das ist das Geschäft, was diese Werbeanzeigen im Suchergebnis macht. Also das wäre dann noch nicht mal das gesamte Anzeigengeschäft, weil da würde ja auch die Anzeigen von YouTube dazu gehören und so weiter, sondern nur diesen Bereich. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, ob das irgendwie sinnvoll geht. Ich glaube, dass man mit Regeln an der Stelle, also sowas, wie du jetzt gerade genannt hast, ne, Öffnung der Daten oder eben auch bestimmten Verboten für bestimmte Geschäfte, an der Stelle viel mehr erreichen kann als durch eine einfache Aufspaltung. Wir werden sehen, das ist auch nur im Gespräch, wie gesagt, ist noch nicht vor dem höchsten Gericht verhandelt. Da wird Google das aber ganz sicher hinziehen. Und ich sag mal so, zusammenfassend, das war ja so das große Thema. Ich hatte ja mal über Lina Khan, glaube ich, hier an der Stelle auch erzählt. Das ist die neue Chefin der FTC. Überfliegerin wurde sie genannt, als sie den Job dort übernommen hat. Einer der ersten größeren Erfolge, nachdem so manches doch ganz schön im Sande verlief. Gut.
Ja, vor allen Dingen dauert es ewig, ne?
Genau,
das ist halt
genau.
Das Problem, wenn du da so Rechtsprozesse am Laufen hast, die dann bis vor obersten Gerichtshof gehen, wo dann in USA auch noch politisch extrem zugespitzt, ne, da irgendwelche Hansern sitzen, die vielleicht dann auch eher politisch entscheiden. Und von daher, ja, ich glaube, die hatte da ohnehin wenig Chance. Aber auf der anderen Seite hast du dann bei der SEC so einen Typen sitzen, der die Unternehmen wohl so getriezt hat, dass Donald Trump sich veranlasst da, aber das war durch die Krypto-Jungs vor allen Dingen, veranlasst da zu sagen, das ist meine erste Amtshandlung, ich schmeiß den raus. Also es tut da gegebenenfalls schon auch irgendwo weh. Und ich habe so eine Sache im Kopf, wo ich dann gedacht habe, naja, dann war es halt doch irgendwie John Stewart, ne? Mhm. Kennst du ja, das Problem, the problem with John Stewart. Also, John Stewart hat irgendwann mal erzählt, der hatte ja seine Sendung zeitweise mal bei Apple TV, ne? Mhm. Und das Einzige, was Apple absolut nicht wollte, dass er tut, ist sie einladen.
Aha.
Also, und da merkst du halt schon, ja, also, ne, also da gibt es halt schon scheinbar doch so einen inneren Hass oder so Abwehrmechanismen, wo die Unternehmen dann doch schon merken, es herrscht ein anderer Wind und es ist jetzt nicht so weit. Ich habe letztens auch gelesen, dass es für Unternehmen im Silicon Valley tatsächlich sehr schwer geworden ist, noch Übernahmen zu machen, weil es halt auch mit einem sehr hohen Verwaltungsaufwand durchaus verbunden ist und die Prüfungen sehr hart und dann halt doch mal eine Klage und dann verzögert sich's und so weiter. Also da hat die Lina Khan dann doch schon einige Arbeit geleistet, was so das Sentiment betrifft. Und du hast jetzt so ein Phänomen im Silicon Valley, dass sie keine AI-Übernahmen machen, sondern sie machen Lizenzierungsdeals. Das heißt, die übernehmen die Leute oder leihen sich die Leute aus, die dort arbeiten in dem Unternehmen, geben dem Unternehmen irgendwie eine Lizenzgebühr. Mit der Lizenzgebühr zahlt das Unternehmen dann die Investoren aus. So können die ihren Gewinn vereinnahmen. Und das Ganze läuft dann quasi nicht als Übernahme und man glaubt damit, dann so die Regularien umgehen zu können oder diese Prüfungen umgehen zu können. Bisher klappt das auch, aber jetzt sind die natürlich da am Prüfen und ich bin mal gespannt, zu welchem Ergebnis Frau Kahn da kommt. Also ich glaube schon, dass da viel mehr passiert ist, aber es sind halt nie diese großen Knaller, die da gelaufen sind, ne, wo dann quasi sie rein stürmt und sagt, so, jetzt ist Schluss mit Apple, die dürfen nur noch iPhones verkaufen und die iPads werden ausgelagert. Weißt du, so eine Szene gab es halt nie.
Auf jeden Fall sollte Lina Khan genügend Zeit haben, diese ganzen Verfahren durchzustehen, wenn sie nicht irgendwann abberufen wird, weil sie ist ja sehr jung.
Ja, das liegt jetzt vielleicht an der nächsten Präsidentschaftswahl auch, ne?
Ja, durchaus.
Also ich glaube nicht, dass Donald Trump sie im Amt belässt. Das kann ich kann mir wirklich viel vorstellen, aber das nicht.
Ja, wobei manche der Verfahren, die immer noch offen sind, tatsächlich aus der Zeit von Donald Trump stammen. Aber das heißt nichts, ne? Also ich meine, der Mann ändert ja seine Einschätzung. Krypto war ja auch immer Bullshit und jetzt so, oh, wie, was? Die können was spenden für meinen Wahlkampf? Krypto ist übrigens total geil. Ja, vielleicht ändert er da auch die Meinung. Ja.
TikTok findet er mittlerweile auch ganz nett.
Ja, von daher weiß man nicht, ob der in einer hoffentlich ausbleibenden zweiten Amtszeit das Gleiche machen würde oder was anderes machen würde.
Dann
als
vielleicht
in der
die
ersten.
Frage, wie viel Kickbacks da fließen, ne?
Genau.
Oh Mann, ja, echt, was eine traurige Geschichte. Ja, ja. Kommen wir mal von Donald Trump, von Google zur russischen Wirtschaft auch so eine Art Überblick, jetzt nicht so sehr in die Wirtschaftsdaten rein, die sind jetzt irgendwie, ich finde die nicht so spannend, sondern ich finde das Narrativ vor allen Dingen spannend bei der ganzen Geschichte, aber ein paar Daten haben wir natürlich auch, also oberflächlich betrachtet sieht es tatsächlich ganz gut aus in Russland, ne? Im ersten Quartal ist das BIP um 5,4% gewachsen, im zweiten Quartal waren es dann ja, 4% rund. Und für das Gesamtjahr erwartet der Internationale Währungsfonds ein Wachstum von 3,2%. Also dass das jetzt nach unten geht, um dann ein anderes Mittel zu erreichen, ist jetzt auch nicht ganz unerwartet. Ja, und Russlands Wirtschaftsminister erwartet sogar nur ein Wachstum von 2,8%. Das hat er im April kommuniziert. Also dass das da sinkt, heißt jetzt erstmal nichts, sondern ist wie gesagt im Rahmen der Erwartung. Reuters hat da so eine Tabelle dann zu der ganzen Geschichte geleakt bekommen, die wohl im Wirtschaftsministerium erstellt wurde. Und abseits des Baseline-Szenarios, also das, was da quasi kommuniziert wurde, gibt es dann noch ein leicht schwächeres konservatives Szenario und ein sogenanntes Stress-Szenario. Und ja, also auf mich wirkt das Stress-Szenario jetzt auch nicht sonderlich stressig. Das ist wieder so ein Wir-haben-mal-was-gemacht-Ding, vielleicht auch geleakt, damit man dann irgendwie dem Westen zeigt, ja, wir kümmern uns schon auch um den Stress, aber ich verlinke euch das. Ich habe jetzt nicht das Gefühl, dass da groß was rauszuziehen ist im Sinne einer größeren Erkenntnis. Also im Großen und Ganzen wirkt das alles stabil. So, Blick auf die Inflation zeigt dann schon etwas weniger Stabilität, ne? Im Juli stieg die annualisierte Inflation auf 9,13%. Das ist der höchste Stand seit Februar. Also in einer Zeit, in der jetzt weltweit die Inflation eingedämmt wird und die chinesische Wirtschaft sogar teilweise Deflation ertragen muss, steigen die Preise in Russland fröhlich an und es wird alles teurer. Die Gründe kennt ihr, ne? Russlands Wirtschaft war ja noch nie geil im Grunde. Sie beruhte unter Putin immer so auf diesen Säulen Rohstoffe und Waffenhandel. Und seit Kriegsausbruch passieren nun ein paar Dinge. Die Rüstungsproduktion wurde ausgebaut und der Waffenhandel wurde jetzt nicht ganz eingestellt, aber das meiste wird halt erstmal für die Front in der Ukraine verwendet. Also der Krieg ist dann doch noch wichtiger als die Versorgung anderer. Und dafür wiederum braucht man in Russland halt auch Fachkräfte, die sind nicht so leicht zu bekommen. Fachkräftemangel wird durch den Krieg verstärkt, da kommen wir gleich noch mal ein bisschen drauf zu. Und dass man im Zweifel lieber Leute an die Front schickt, ich glaube, das haben wir ja alle gelernt. Also der Frontbedarf wird eher erfüllt als der Fachkräftebedarf, kann man sagen. So, entsprechend steigen dann gerade in dem Bereich, wo der Fachkräftemangel da ist, dann auch die Löhne an. Ja, und die Produktion wiederum, die muss ja auch Elektronikteile importieren, sanktionierte Elektronikteile und überall, wo Sanktionen sind und Teile importiert werden, passieren dann wiederum zwei Dinge. Einmal, es sinkt die Qualität dieser Teile und natürlich steigen auch die Preise. Das heißt, bei sinkender Qualität bezahlt man auch noch mehr und das treibt dann natürlich auch die Inflation. Und dann gibt es noch diesen Einnahmeboom bei den Soldaten oder eher für die Familien, wenn die dann direkt an der Front da verheizt wurden. Und diese Einnahmen werden dann auch entsprechend auf den Kopf gehauen oder es wird investiert, zum Beispiel in Wohnungen, da kommen wir dann auch nochmal drauf. Und im Grunde ist das auch inflationssteigernd und der Rubel wird gleichzeitig so langsam, aber sicher, recht kontrolliert, aber doch immer weniger wert. So, und um denen entgegenzuwirken, hat die Zentralbank nun mal wieder die Zinsen erhöht und es waren dann im Juli doch ganze 18%, auf die Zinsen stiegen. Finanzierungsrate für gewerbliche Kredite ist in diesem Sinne bei 26-30%, also das, da geht schon gut ab. Und diese 18% sind recht spannend, finde ich, weil, wie erinnert euch vielleicht, die Notenbank hat in ihren ersten Notfallmaßnahmen nach Kriegsbeginn die Zinsen auf 20% erhöht. Und danach sanken die Zinsen auf 7,5%. Oh, jetzt sind sie wieder bei 18%. Also, es geht jetzt genau wieder in diese andere Richtung. Ich will da mal genau diese Stelle nutzen, um darauf hinzuweisen, wie aus meiner Sicht schwachsinnig unsere öffentlichen Debatten geworden sind, gerade auch was dieses Thema betrifft. Wir hatten ja das sehr ausführlich hier im Podcast damals besprochen. Und ich glaube, wenn man sich das heute anhört, lagen wir da auch in vielen Dingen sehr, sehr richtig. Und in der öffentlichen Debatte war das ja quasi so, dass man aufgrund der Sanktionen, die unerwartet stark vielleicht waren seitens des Westens, aber auch durchaus löchrig, wie wir das damals so sahen, hat man halt darüber fantasiert, gerade bei Ökonomen, dass das nun den großen wirtschaftlichen Schlag gegen Russland alles bedeuten würde. Also trotz der Löcher, dieser offensichtlichen Löcher in diesen Sanktionspaketen. So, und als Russland dann angefangen hat, seinen Gegenmaßnahmen, hat sich das Ganze ja, wie man auch an dieser Zinsentwicklung sieht, ja ins Gegenteil verkehrt. Ne? Also ein Jahr später sah es dann im Grunde ganz gut aus. Und dann sind die Menschen dieser öffentlichen Debatte ins genaue Gegenteil verfallen. Und ach, die Sanktionen wirken ja gar nicht. Und ach, ist ja alles schrecklich. So, jetzt frisst sich das Ganze so langsam rein. Im Grunde genau wie erwartet. Ja. Maßnahmen, Gegenmaßnahmen und dann frisst sich langsam rein. Genau so funktioniert das. Nun interessiert sich aber keiner mehr dafür, weil es gibt ja keinen großen Bang dazwischen drin. Sondern das ist so eine ganz langsame Entwicklung. Da könnte ich manchmal, ne, vor allen Dingen, was mich dann daran so ärgert immer, ist, dass im Grunde dieses ganze Gequatsche von Leuten, die da jahrelang falsch liegen, nicht dazu führt, dass die weniger ernst genommen werden. Sondern die können dann quasi weiter ihren Blödsinn verbreiten, je nach Laune und Öffentlichkeits, also wo die Fahne gerade hinweht in der Öffentlichkeit. Und ich finde das alles ziemlich schrecklich. Jedenfalls diese Sanktionen und so wie sie jetzt wirken, die beschränken durchaus die Handlungsfähigkeiten des Staates Russland und zwar auf lange Frist. Wir haben das auch von Anfang an gesagt und wichtig ist dabei, dass es ein stetes Nachbessern der Sanktionen gibt. Also nicht, dass man Sanktionen macht und dann nie wieder drauf guckt, sondern dass man sich dann aktiv drum kümmert, sie nachzubessern. Weil sonst wären sie einfach umgangen. Es war immer klar, dass das allein Russland nicht zu Fall bringen wird und es bleibt auch dabei, sondern es wäre die Kombination aus wirtschaftlicher Kontraktion, also dieses Reinfressens der Sanktionen in die russische Wirtschaft und aller daraus folgenden Probleme für den russischen Staat und seine Arbeitskräfte und der Ausrüstung der Ukraine, die dann auf dem Schlachtfeld durch militärische Stärke neue Fakten für Russland schafft. Also das eine bringt nichts ohne das andere. Also man könnte vielleicht noch argumentieren, dass eine starke Aufrüstung der Ukraine auch dann was bringen würde, wenn die Russen keine Sanktionen erdulden müssten. Aber da müsste man wesentlich mehr dafür aufwenden, dass sie das spüren. Also das ist die Kombination, die es hier braucht. Und was ich so sehe, ist, die Sanktionen funktionieren ganz gut. Die Ukrainer selber, will ich jetzt nicht sagen, dass sie gut funktionieren, aber sie kämpfen ihren Kampf. Und ich glaube, sie führen ihn recht erfolgreich im Rahmen der Bedingungen, unter denen sie stehen. Hätten noch ein paar Dinge besser machen können. Aber was halt irgendwie fehlt, ist die Ausrüstung dieser Ukraine. So, und das ist, glaube ich, so die Aufgabe in unseren westlichen Gesellschaften, dass wir das nun verstehen müssen. Und ich will jetzt nicht sagen, dass das hier ein Beitrag dazu sein soll, aber ich glaube, wir können danach etwas informierter über diese Themen reden. Jedenfalls, nach dieser kleinen Einleitung, gibt es so ein paar Felder, auf die ich so gestoßen bin, die ich ganz interessant fand. Also nach der russischen Invasion in die Ukraine wurden ja diese Sanktionen erlassen und beschränkten das russische Geschäft. Allerdings durch die Löcher dann im System konnte Russland diverse Sanktionen auch wieder umgehen oder sie aushebeln oder neue Wege finden. Also zum Beispiel konnte die VTB-Bank bis vor kurzem ungehindert in China arbeiten und dort russisches Geschäft ermöglichen. Mhm. Die hatten also eine Filiale in Shanghai, da konnten sie alles machen, was sie wollten. Und die USA haben erst Ende 2023 begonnen, Secondary Sanctions zu ermöglichen, ja, also auch andere Länder zu strafen, die mit Russland zusammenarbeiten oder Entitäten in diesen Ländern. Und im Juni wurden dann zum Beispiel Sanktionen gegen die VTB in Shanghai erlassen. Mhm. Also gegen diese VTB-Filiale in Shanghai. Seitdem hat diese Bank massig Probleme in China, weil sie im Grunde nichts mehr tun kann. Da haben sich dann Putin und Xi haben sich ja kürzlich getroffen und dann gab es dann wohl ein Gentleman's Agreement. Und das geht so in die Richtung, was wir schon, ich glaube, 22 diskutiert haben. Aber ich bin mir recht sicher, dass wir das recht am Anfang diskutiert haben. Jedenfalls geschieht nun Folgendes. China setzt Banken auf, die sich in der Grenzregion befinden und eine explizite Lizenzierung haben, Non-Residence-Konten zu eröffnen. Also für russische Firmen und Personen in diesem Fall. Mhm. Das Ganze wird organisiert über kleinere Regionalbanken, die quasi unterm Radar so größere Entitäten wie den USA fliegen und die auch möglichst keine Connections zu anderen Banken haben, weil die chinesischen Banken tatsächlich angefangen haben, also die größeren, mittel- bis größeren, haben angefangen zu sagen, nee, wir wollen keine russischen Kunden mehr. Da werden Konten gekündigt, da werden Geschäfte abgelehnt, weil die haben enorme Angst davor, von den USA sanktioniert zu werden. Diese Regionalbanken dann zu identifizieren und sie dann wiederum mit Sanktionen zu belegen und da dann irgendwas zu tun, das ist auch wieder nicht so ganz einfach. Das sind längere Recherchen. Aber man sieht, dass die Art und Weise, wie gearbeitet wird, auch wenn das alles sehr lange dauert, im Grunde durchaus einen Impact hat. Und dass es den Russen es zunehmend erschwert, in China zu arbeiten. Nun kann man sagen, in China herrscht ohnehin schon so eine gewisse fatalistische Stimmung bezüglich der USA, ne, weil die ja eh ständig sanktioniert werden wegen allem, wegen Chips, wegen Russland, wegen medizinische Geräte, weil sie USA da ihre Nachteile sehen. Also ne, man hat das schon, dass es diesen Fatalismus gibt. Aber ich glaube, die Anreize für explizit Banken sind da nochmal ganz andere als für Shadowbanks, ne? Also für so private Leute, die dann vielleicht mal irgendwo Geld hinpumpen. Also das wäre dann noch mal so ein weiteres Ausweichgeschäft. Jedenfalls hat man dann ja auch noch das Ding, dass für viele chinesische Unternehmen das Westgeschäft dann halt doch noch wichtiger ist, als ein paar Chips nach Russland zu senden. Das heißt, auch da sind die Anreize entsprechend, jetzt nicht mit Russland zusammenzuarbeiten. Ja, und da sieht man halt, dass wie wichtig diese Secondary Sanctions jetzt werden im weiteren Verlauf, ne? Weil die üben Druck aus, ohne dass man jetzt direkt handeln muss einerseits, und auf der anderen Seite hat man Handlungsmöglichkeiten, wenn es denn dann so weit ist, dass die Chinesen doch etwas selbstbewusster an die Sache rangehen und Dreckgeschäft mit den Russen betreiben. So, und jetzt sind halt diese Minibanken, die das Sanktionsumgehungsgeschäft betreiben. Und ja, wie gesagt, jeder, der irgendwas mit Dollar hat, meidet diese Minibanken. Aber es sind dann halt diese Regionalbanken da und die sind ja dann irgendwie doch wieder mit den Großen verbündelt. Und da ist sicherlich dann der Ansatz, da weiterzuwirken. So, aber Problem bei Minibanken ist natürlich, die können nicht in Skalierung arbeiten. Ne? Die können nicht mal eben so 50.000 Autos wuppen, sondern da fehlt ihnen dann gegebenenfalls das Geld. Mhm. Zumindest ist es aktuell wohl so, weil das sieht man an den chinesischen Autoherstellern, die gerade massiv Probleme haben, ihr Geschäft mit Russland abzuwickeln, weil die Russen irgendwie nicht in der Lage sind, Geld zu transferieren. Das geht so weit, dass die Chinesen da schon überlegen, ob sie mit den Russen Bartergeschäfte machen. So was weiß ich, Autos gegen Öl oder so. Mhm. Und das wäre natürlich auch super, weil wie Russland dann halt so ist, da würde sich dann irgendjemand als Mittelsmann anbieten und der will natürlich auch was verdienen. Das heißt, Autos würden schon allein dadurch teurer. Aber durch diese Probleme bei der Geldabwicklung erwartet man, dass die Autopreise im September jetzt auch nochmal um 10% steigen. Bisher sind sie schon mal um 5% gestiegen. Also wenn wir über russische Inflation reden, daher kommt das unter anderem. Ne? Mhm. Also kurz gesagt, die Sanktionen in Sachen Zahlungsverkehr sind durchaus erfolgreich und werden halt jetzt immer wieder nachgebessert. Das wird getan. Und im nächsten Schritt ist dann halt die Frage, wie man an die Finanzierung der Minibanken rankommt. So, ein weiteres Feld, große Aufregung, ihr erinnert euch, da haben wir damals schon dagegen geschlagen, Ende letzten Jahres, Anfang diesen Jahres dann umgesetzt, die BRICS-Staaten. Da sind ja neue Staaten jetzt bei den BRICS dabei und die Russen, die wollen ja da über die BRICS, ach ja, da wollen sie die große Zahlungsalternative zu SWIFT schaffen. Also ich weiß recht genau, dass ich das ziemlich lächerlich fand, diese Spekulationen, vor allem diese Fantasien, die man da so explizit in Deutschland immer gepflegt hat, weil der Untergang des Dollars, das war damals das Argument, der kommt nicht daher, dass irgendjemand irgendeinen Rohstoff in einer anderen Währung handelt und dann die Einnahmen in Dollar wieder umtauscht, sondern das geht halt über Vertrauen. Du brauchst einen vertrauenswürdigen Counterpart und eine vertrauenswürdige Währung. Und dazu taugt halt weder China noch Russland. Ja, Chinesen unter anderem wegen der Kapitalverkehrskontrollen, die auch immer wieder zum Problem für Unternehmen werden. Naja, unter völliger Verkenntnis von Sanktionen kann ich aber auch sagen, sind damals diese Analysen gelaufen. Denn wie sich jetzt rausstellt, sind die Sanktionen eins der größeren Probleme. Es gab Anfang Juli diesen jährlichen Kongress der russischen Notenbank in St. Petersburg und da ging es dann auch um diese sogenannte BRICS Bridge, also das Settlement digitaler Zahlungen, das sie da entwickeln wollen. Ja, und das kommt halt so gar nicht voran. Also da redet man jetzt schon von einem langfristigen Projekt, das sich entwickeln wird. Und warum muss ich das entwickeln? Naja, weil halt bei Zahlungen alle ein Problem damit haben, mit Russland zusammenzuarbeiten, weil das könnte sie ja dann mit diesen Sanktionen und Secondary Sanctions treffen, wenn die mit Russland Zahlungsverkehr abwickeln. Mhm. Wer hätte das gedacht, ne? Brasilien hat gar kein Interesse dran, aus dem westlichen Finanzsystem rausgeworfen zu werden.
Surprise, surprise.
So, jedenfalls gab es da so einige nette Diskussionen da vor Ort und das Lustigste fand ich dann den Typen von der VTB Bank, der hat dann gemeint, ja, also Zahlungssysteme sollten erstmal grundsätzlich ein Staatsgeheimnis werden, weil nur das würde verhindern, dass der Westen allzu schnell auf Ausweichwege reagieren kann. Ja, die haben dann wohl da irgendwelche tokenbasierten Geschichten da mit Kryptowährungen und sonst noch was aufgebaut. Da haben die Amis dann irgendwie ein paar Tage später gleich mal alles wegsanktioniert. Es ist alles so gaga, ne? Aber neue Technologien werden helfen, dass man da hinkommt und da arbeitet man ganz stark dran. Das klang alles ein bisschen esoterisch in meinen Augen. Also man hat im Grunde keine Ideen, sondern ist ziemlich frustriert, was das alles betrifft. Die größte Idee, die man dann quasi hat, ist zu sagen, naja, es wird sich entwickeln, neue Technologien helfen und wir sollten es zum Staatsgeheimnis machen, weil das schützt. Also da tut sich nicht viel, Russland ist verzweifelt. Betrifft BRICS wie auch Zahlsystem, So, und dann erinnert ihr euch vielleicht, dass wir schon vor ein paar Jahren darauf hingewiesen haben, dass sich in Russland sowas wie eine Housing-Bubble bildet. Die Leute haben seinerzeit Apartments gekauft, die sie mit ihren Gehältern definitiv nicht abzahlen konnten. Das Ganze so ein bisschen subventioniert über den russischen Staat. Die haben in der 2020 so nach Corona Subventionen für den Kauf neuer Wohnungen und Häuser vergeben. Und da konntest du dann, ja, irgendwie so, da gab es einen Zins und die Differenz zum realen Zins hat dann quasi der russische Staat übernommen. So, und damit wollte man dann die Russen dazu bringen, Häuser zu kaufen oder Wohnungen zu kaufen. Das haben auch ein paar gemacht. Gerade in Moskau war das ein Ding. Aber es war auch immer klar, dass das nicht läuft, weil die Leute quasi so geringes Einkommen haben, dass sie damit die Wohnungen im Grunde nicht abzahlen können. Also schon die Zinsen wären schwierig gewesen. Das Ganze war also eigentlich darauf ausgelegt, dass die Leute da ewig zahlen und jemand Zinsen kassiert. So, und dann kam aber der Krieg. Und das Programm selber wurde nie abgeschafft, sondern mit Einzug des Krieges hatten auf einmal mehr Russen mehr Geld. Also die Einkommensverteilung in Russland hat sich zugunsten der Massen verändert. Und andererseits fehlt natürlich immer noch, dieses Geld irgendwie groß in der Welt rumzuschippern. Also da fährst man nicht mehr in die USA und gehst einkaufen. Da hast du im Grunde nur noch Dubai. Und da sind dann die Superreichen hingegangen. Indonesien wäre noch so eine Möglichkeit. Da kann man hingehen und investieren als Russe. Das sieht man, glaube ich, auf Bali. Da sind recht viele. Deswegen wurde jetzt sogar ein Konsulat eröffnet. Jedenfalls haben deswegen die Leute, die dann so weniger Möglichkeiten hatten, aber durchaus neues Geld, dann einfach daheim investiert. Und zwar in Immobilien plus Subventionierung. Und die Konsequenz daraus ist logischerweise, Immobilienpreise sind gestiegen, weil so schnell kann man dann doch nicht bauen, wie das Geld aus dem Boden schoss. Und zwar sind die Immobilienpreise in den Städten in den letzten 3 Jahren um 172% gestiegen.
Wow.
Ich würde mal behaupten, die doch recht hohe Inflation sorgte dann für zusätzliche Anreize, weil wenn du dein Geld irgendwie nicht mehr gescheit in Dollar tauschen kannst, brauchst du irgendwie Sachwerte, ne? Also Gold wäre eine Idee, Wohnungen ist eine Idee, ja, und dann hört es dann langsam auf, ne? Also ja, Autos vielleicht noch, weil ich kenne das aus Ägypten, da ist dann gebrauchtes Auto, wenn es nur aus dem Westen ist, am Ende nach ein paar Jahren mehr wert in Dollar als vorher. Weil halt nichts importiert wird oder nur wenig, ne? Jedenfalls hat man wohl jetzt auch in Moskau das Problem mit den Subventionen erkannt, versucht sie jetzt abzuschaffen. Da wurde einmal die Mindesteinlage für Hypothekenkredite von 20% auf 30% erhöht und diese Subventionen für Neubauten, für den Kauf von Neubauten oder Wohnungen in Neubauten wurde jetzt auch kürzlich abgeschafft. So, was das jetzt für die Preise bedeutet, ehrlich gesagt, schwierig zu spekulieren darüber, weil sein Geld will man ja trotzdem in irgendeine Sicherheit bringen. Und gleichzeitig ist dann vielleicht die Frage, ob durch dieses kriegsinduzierte Wirtschaftswachstum die Inflation nicht ohnehin dazu führt, dass dann auch entsprechend weiterhin überall die Preise eher steigen. Also ich sehe da jetzt nicht unbedingt den großen Einbruch bei Immobilienpreisen am Horizont. Das glaube ich eher nicht. Aber Geldentwertung gibt es und das ist ja immer so eine leichte Form des Verlustes, ne, den man nicht so direkt spürt, sondern nur indirekt. Und dann wären wir beim allgemein, glaube ich, bekanntesten Punkt. Russland hat ein massives Fachkräfteproblem. Ne? Also die haben wohl seit Kriegsausbruch 500.000 Arbeiter in die Rüstungsindustrie, ich will jetzt nicht sagen verschoben, aber sie sind dahin gewechselt. Und nach russischen Angaben fehlen weitere 160.000. So, und Entlastung gab es dann am Anfang vor allen Dingen durch die eroberten Territorien. Da gab es dann wohl irgendwelche Freiwilligen oder auch Leute, die dann vielleicht zwangsweise da irgendwo hingeschickt worden sind, um da zu arbeiten. Aber das ist natürlich nur ein Einmaleffekt. Ne? Also es ist jetzt nicht so, dass Russland ständig neue Territorien mit neuen Leuten erobern würde. Im Gegenteil, aktuell verlieren sie ja sogar noch eigenes Territorium. Aber da sieht man, dass sie da vor einem Problem stehen. Und das ist insofern auch gerade eine spannende Phase, weil es gab ja diese Terroranschläge in Moskau, die von Zentralasiaten verübt wurden und seitdem werden verstärkt Zentralasiaten aus dem Land geworfen. Betrifft meist Tadschiken. Da sind im ersten Halbjahr 2024 insgesamt wohl über 17.000 Tadschiken ausgewiesen worden. Und das sind natürlich auch Arbeitskräfte, die fehlen. Das sind dann vielleicht nicht die Waffenbauer, sondern eher so Bauarbeiter, aber die fehlen. Das heißt, irgendjemand anders muss das machen. Dann hat man noch, das ist uns ja auch bekannt, die russische Armee verliert momentan, das wissen wir ja alle, um die 100.000 Menschen, / Soldaten am Tag. Und die kann man ja nur kompensieren, indem man da jemand anders hinschickt. Und da geht man vielleicht nicht als erstes zur Rüstungsindustrie und nimmt da die Leute weg, aber man nimmt sie irgendwo her. Und dann fehlen da halt die Menschen und ja, das ist auch etwas, was ich so dieses Reinfressen der Maßnahmen nenne, ne, und der Probleme. Das entsteht ganz langsam, aber stetig. Ja, und dann gibt es immer wieder Gerüchte und die arbeiten dem Ganzen dann entgegen, dass man quasi Arbeitskräfte aus Nordkorea leiht oder einkauft. Meistens sind das ja Sklavenarbeiter, also die kriegen dafür nicht wirklich Geld, sondern nur der nordkoreanische Staat. Und das passt im Grunde zu früheren Vorgängen. Also die haben das schon mal gemacht, die Nordkoreaner, da Leute nach Russland zu senden. Und auch in Europa wurden die ja mal gesichtet. Da haben wir auch darüber berichtet. An der Stelle habe ich dann kurz innegehalten und mich mal der anderen Seite zugewendet, Nordkorea, und habe mich gefragt, ja, was bringt denn das eigentlich, wenn die da mit denen zusammenarbeiten? Mhm. Ne? Da muss ja, ist das jetzt da irgendwie der große Boom, eine Rieseneinnahme oder irgendwas? Und es gibt da leider nur eine Schätzung der südkoreanischen Notenbank, die sagt, naja, Wirtschaftswachstum in 2023 war 3,1%. Jetzt ist es so, 2023, also die fangen jetzt gerade an, ihre Corona-Maßnahmen da zu lockern, so seit ein paar Monaten. Also das heißt, in einer wirtschaftlich eh schon eingeschränkten Variante haben die 3,1% Wachstum da hinbekommen. Und das wird ja eine Kombination gewesen sein aus China, die ja sich ja dann auch geöffnet haben, und Russland. Und vielleicht haben sie auch noch mehr geklaut irgendwie. Also so der Riesenbringer ist dieses Russland nicht für Nordkorea. Ja, wird vielleicht stetig und es wird größer, aber es sind jetzt nicht so diese Riesengeschichten. Im Grunde, ja, also ich glaube, dass Russland an der Stelle nur vorwärts gehen kann. Ne? Also die werden das mit der Inflation, sie können nicht anfangen, die Inflation einzudämmen, weil das würde die Kriegsbemühungen hindern. Und für den Krieg wird alles geopfert. Das ist etwas, was, glaube ich, sehr klar ist unter Putin. Und es wird ja immer wieder fantasiert, dass er angeblich irgendwelche Ausstiegsszenarien und sonst noch was da so im Kopf habe. Und, aber das sieht man alles nicht on the ground. Also das ist entbehrt jeglicher Realität. Sondern alles in diesem Land wird darauf getrimmt, diesen Krieg zu führen. Entsprechend wird man hier eher die Inflation in Kauf nehmen und die wird dann hinten raus auch das Wirtschaftswachstum hemmen und dann hast du halt eine Inflation, die höher ist als das Wachstum und eben dann kein Wachstum mehr ab einem gewissen Punkt. Das Ganze führt ja zu einer ganz interessanten Situation, auf die ich nochmal hinweisen, / erinnern möchte oder an die ich erinnern möchte. Denn wir haben ja, das haben wir da im Podcast mit Gustav Gressel in der Foreign Times ja auch besprochen, die Situation, dass in Russland 2025, 26, also genau kann man das nicht sagen, weil das immer an der Intensität des Verbrauches liegt, aber das ist die Zeitschiene, wo die Russen so an die Grenze ihrer Rüstungsreserven, das Zeugs aus der Sowjetzeit, stoßen. Das ist so die Grenze, ab der im Grunde nur noch Neuproduktion hilft. Na? Also da ist dann völlig klar, die Neuproduktion müsste im Grunde so groß sein wie der Verbrauch. Und das ist sehr unrealistisch. Wenn wir da jetzt an diese Geschichte denken, die ich gerade eben gesagt habe, ne? Ab einem gewissen Punkt wird die Inflation höher sein als das Wachstum. Ich glaube, das könnte ganz gut zusammenpassen. Ja, weil das ist dann der Punkt, wo du immer mehr Anreize für die Rüstungsindustrie setzen musst, immer mehr Gehälter zahlen musst und das wird sich dann halt auf der anderen Seite ins Negative kompensieren. Also das wird eine ganz interessante Geschichte, rein wirtschaftlich und ökonomisch betrachtet. Da wird man viel lernen können. Zum Abschluss, Ulrich, jetzt haben wir es gleich geschafft. Mein Gott.
Langes Thema. Ey, ja. Sag mal, an der Stelle mal kurz eine Frage von mir. Nachdem der Putin da in die Ukraine einmarschiert ist, sind ja sehr viele, weil das ist meine Branche, ITler abgehauen aus Russland, ne, nach Georgien und Usbekistan war, glaube ich, auch dabei. Ich bin mir nicht ganz sicher, da haben sich so ein paar Schwerpunkte rausgebildet. Gab es da jemals eine Rückbewegung? Also sind wir dann, okay.
Ein paar, also jetzt nicht so viel. Ich glaube, das waren irgendwie 1 Million, wurde damals geschätzt. Und das Letzte, was ich kürzlich gelesen habe, war, dass noch 700.000 im Ausland sind.
Okay.
Also sind dann irgendwie 300.000 zurück.
Ja, aber doch noch ein kräftiger Abfluss, ja?
Okay. Ja, genau. Also ich bin ja hier gerade auf Bali und ich sehe überall Russen. Ne? Also das ist unglaublich, wie viele Russen hierher gegangen sind. Und das sind fast alles ITler, Marketing, Internet, Krypto-Jungs. Also ich habe jetzt hier gibt es eine Kryptokonferenz, hier gibt es sogar irgend so einen Shop, ich habe ein paar Fotos geschossen, wo irgendwie Krypto-Trading oder sonst was betrieben wird. Also völlig, völlig fasziniert. Das sind so alles Sachen, wo vor allen Dingen Russen ihre Finger im Spiel haben. Und die sind hier sehr, sehr präsent auf dieser Insel.
Okay, interessant. Mhm.
So, jedenfalls, also ja, das ist ein guter Punkt, den habe ich jetzt nicht mit reingenommen, aber also es sind natürlich immer nur Schätzzahlen, aber es deutet viel darauf hin, dass so 300.000 dann wieder zurück sind und 700.000 noch weiter im Ausland. Aus meinem Kopf gekramt. Schickt uns gerne eine Korrektur, wenn ihr da was Konkretes so habt. So, und der letzte Part des Ganzen ist der Blick aufs Öl. Da gibt es ja zwei Stränge. Ne? Wir haben einmal dieses Ölpreis-Cap seitens des Westens. Das lief am Anfang überhaupt nicht gut, muss man sagen. Wir haben aber darüber berichtet, Ulrich, ich glaube, das warst sogar du, dass da danach gebessert wurde. Und Russland, wir erinnern uns, hat sich gebrauchte Tanker gekauft und schippert die jetzt so über die Meere. Es sind mittlerweile wohl 591 Schiffe, die sie da haben.
Ui.
Der Westen ist jetzt dazu übergegangen, die Tanker direkt zu sanktionieren. Und das zeigte wohl nun auch erstmals Erfolge. Also ich habe ja gerade eine Zahl genannt, 591 Schiffe. Und von denen wurden 53 sanktioniert. Von den 53 wiederum taugen so 41 für den Öltransport, die anderen nimmst du für was anderes. Und die gute Nachricht wäre, dass wohl die wenigsten von denen seitdem eine Ladung gefunden haben. Also nur 3 sollen es sein. Das heißt, die Sanktionierung der Schiffe direkt funktioniert gerade, wenn man sie denn sanktioniert. Das sind aber ja noch nicht mal 10% von der Gesamtflotte, ne, die sie da sanktioniert haben. Von daher muss man da sicherlich noch nacharbeiten und der Verlust für die Russen dürfte sich in Grenzen halten. Es zeigt sich halt nun, also für mich vor allen Dingen, dass man wirklich dieses Nacharbeiten machen muss, um da wirklich Effekte zu erzielen. Und naja, ich sag's mal so rum, das UK hat letztens irgendwie mal 11 Schiffe sanktioniert. Ja, die USA haben 42 sanktioniert, daraus ergeben sich dann die 53. Und die USA haben das irgendwie Januar, Februar gemacht. seitdem ist nichts passiert. UK hat es jetzt gerade vor kurzem gemacht. Also wirklich mühsam, muss man sagen. Interessant ist da vielleicht noch, dass die UAE auch ein paar Schiffe gebannt haben. Also sie hatten wohl schon Schiffe aus Kamerun gebannt und Schiffe unter eswatanischer Flagge sind jetzt auch gebannt worden. Die hatten 2023 quasi null Schiffe und jetzt auf einmal sind da irgendwie ein paar. Also das tut jetzt weder UAE weh noch sonst irgendwem, aber man hat halt mal was gemacht. Und da sieht man dann aber auch, dass du da ja wieder jedes Land da einzeln abklappern musst. Und wenn die Länder relevant sind im Shipping, dann kannst du ja nicht das ganze Land dafür bestrafen, sondern da musst du ja dann auch wieder gucken, dass es einzeln ist und so weiter. Und das ist halt alles super schwierig. Aber die gute Nachricht ist, die UAE arbeiten da dann irgendwie doch langsam, aber immer wieder mal mit dem Westen zusammen. Das sind, glaube ich, immer so Einzeldeals, die da gemacht werden. Und in dem Sinne, ich weiß auch wirklich nicht, was das jetzt gerade bringt mit dieser Schiffssanktionierung. Wir haben da ja, glaube ich, also insgesamt, sagt man, geht dieses Seaborne Crude Oil, das geht zurück. Und für mich ist halt die Frage, geht das jetzt zurück, weil gerade Öl nicht so beliebt ist? Ne? Ölpreis geht ja runter in Erwartung potenzieller Rezessionswahrscheinlichkeiten. Und so weiter. Das würde Öl ja gar nicht gefallen. Jedenfalls ist das ein Thema. Ölpreis eher am Sinken als am Steigen. Und dann heißt ja auch, dass man erstmal grundsätzlich weniger Öl verschippert. So, auf der anderen Seite hast du aber auch das Phänomen, dass die Ukraine selber über Drohnenangriffe und Sonstiges ja diese russischen Ölraffinerien stört. Und da gibt es jetzt so eine NATO-Schätzung, dass das immerhin 17% Produktionsreduktion erzielt. Mhm. Ja, jetzt kann man natürlich sagen, okay, wenn die da 17% weniger produzieren, also dann, bevor es verschippert wird, geht es sicherlich erstmal in die Ukraine, um dort die russischen Waffen zu versorgen, ne? Panzer und so weiter. Mhm. Auch deswegen könnte es sein, dass Russland weniger Öl verschippert. Das sind so gleichzeitige Vorkommnisse. Ja, deswegen gerade sehr, sehr schwierig zu sagen, was jetzt der genaue Grund ist. Man sagt ja dann immer ganz gerne, es liegt sicherlich an allem, aber da kennen wir dann halt auch wieder die Verteilung nicht. Aber gute Nachrichten, das, was da getan wird in seiner Gesamtheit, wirkt. Und das ist gut. So, was ich damit sagen will insgesamt ist, ich habe es ja, glaube ich, schon am Anfang ordentlich ausformuliert, aber nochmal so als Erinnerung, die Sanktionen sind vielleicht nicht so, wie wir sie uns gerne wünschen würden. Das ist teilweise ziemliche Kernarbeit, die da erfolgt von den Behörden, weil wir dann am Ende auch im Westen doch noch Rechtsstaaten sind, die da gewisse Voraussetzungen brauchen. Ich weiß auch, dass das auf EU-Ebene alles nicht so leicht ist, dass da viele Bedenken sind. Aber ich glaube, dass die Sanktionen, auch weil sie dann doch nachverfolgt werden und nachgebessert werden, wesentlich erfolgreicher sind, als die Öffentlichkeit sie antizipiert. Und da würde ich mir ein gewisses Umdenken wünschen. Auf der anderen Seite erhält es natürlich den Druck aufrecht, auf die Regierungen da weiterzuarbeiten, ne? Wenn alle immer negativ sind. Mhm. Aber das ist ein sehr deutsches Denken.
Okay. Wieso wirkt denn diese Sanktionen direkt gegen die Schiffe? Also mal ein konstruierter
Versicherung unter anderem.
Die Versicherung, ah, das ist der Hebel. Weil ich habe mich gerade gefragt, was ist denn, wenn ihr jetzt in Vladivostok so einen Öltanker losschippert nach Indien, die ja sagen, wir kaufen weiter Öl aus Russland, das ist ja allgemein bekannt. Und dann schippert das Ding immer hin und her. Inwieweit trifft das überhaupt dann jemanden? Weil, aber Versicherung, klar. Gut, das hatten wir ja schon mal in einer älteren Folge, ne, dass die Russen jetzt selber versuchen, das selber zu versichern. Ne?
Und den Russen wäre das im Grunde auch scheißegal, ob die Schiffe versichert sind. Ja, also da muss man auch ehrlich sein.
Die haben ja nichts gekostet, die alten Rustbohlen, die
gekauft haben. Genau, aber das Problem hast du dann halt für den das trifft. Also wenn du Gewässer, was weiß ich, vor deiner Küste hast und so ein Russe da durchschippert mit so einem Schiff, was nicht versichert ist, ja, dann, und da passiert irgendwas, dann hast du das Problem. Das heißt, es führt dazu, die fehlende Versicherung, dass die Staaten wiederum einen Anreiz haben, dass die Schiffe da nicht durchschippern dürfen. Was wiederum dazu führt, dass sie nicht anlegen können. Mhm. und so weiter. Dann gibt es natürlich auch da wieder Umgehungsmöglichkeiten. Dann kannst du sagen, ja gut, dann gehen wir an einen Hafen, der das irgendwie zulässt. Da gibt es dann wieder sicherlich einen, dann schippen wir das Ganze mit Tanklastern dann irgendwie darüber und so weiter und so fort. Gibt es alles. Aber auch da sind die Kapazitäten begrenzt einerseits und es erhöht natürlich unglaublich die Kosten. Das heißt, der Gewinn ist geringer, geringer, geringer. Und nicht versichertes Schiff, also das will dann am Ende auch Indien nicht haben. Wenn da so ein nicht versichertes Schiff da bei denen da im Hafen explodiert, ja, wen machst du dafür haftbar? Putin? Glaube ich nicht. Ja, es gab auch noch, das habe ich jetzt weggelassen, aber vielleicht so als kleine Anekdote nebendran. Die Russen haben tatsächlich, also mal andersrum, wir haben ja irgendwann mal alle gelesen, dass die Houthis ein Schiff, das über den Suezkanal durch ist, ein russisches Schiff, angegriffen haben. Mhm. Ja? Und da ist ja Social Media ist ja dann immer so ganz lustig und macht sich dann, jetzt gehen die Russen los, jetzt gehen die Houthis schon auf die Russen los. So, was könnte dahinter gesteckt haben? Ich weiß es natürlich nicht, aber es gibt eine korrelierende News. Okay. Die korrelierende News ist, Russland und die Houthis waren wohl in Verhandlungen, und wir hatten ja darüber berichtet, dass die Deals miteinander machen, die waren wohl in Verhandlungen über Waffenlieferungen. Mhm. Also die Russen an die Houthis. Und auf Bestreben und Einsatz von den USA und Saudi-Arabiens haben sie die am Ende nicht geliefert, diese Waffen. Im ähnlichen Zeitrahmen, wo das alles stattfand, gab es diesen Angriff auf das russische Schiff. So. Da können wir uns jetzt alle einen Gedanken drüber machen, was das bedeutet. Jedenfalls sieht man da, zu was Russland durchaus bereit ist. Ne? Mhm. Wie weit es bereit ist zu gehen. Weil da reden wir ja jetzt nicht über irgendeinen Krieg in der Ukraine, sondern da reden wir ja jetzt über Terroristen, die auch in der westlichen Welt jetzt recht unumstritten als Terroristen gesehen werden. Außer bei so ein paar Spinnern, die irgendwie glauben, jeder, der auf ein gewisses Land schießt, ist gut. Keine politischen Diskussionen an der Stelle hier. Aber da sieht man schon, dass mit wem man es da zu tun hat. Ja, also deswegen finde ich sehr interessant, dass es immer wieder diesen Ruf gibt, man soll mit denen verhandeln. Ja gut, die verhandeln halt mit den Houthis, aber was sollen wir dann da verhandeln? Also unter der Knute will ich nicht leben. Naja, dann haben wir noch ein letztes Thema, Ulrich, ne?
Ja, ich habe noch mal wieder so ein Marktthema irgendwie. Mache ich hier nur Tesla oder Themen, wo der Markt nicht funktioniert, also so Monopol-Kartell-Themen, Hightech, Tesla oder jetzt ein Thema, das der Jörg uns in die Timeline geworfen hat, was ich auch ganz sympathisch fand, weil ich hatte schon vor ein paar Monate, ist es schon her, mal eine ganz kurze NPR Planet Money Folge davon gehört, ist auch schon in den Shownotes. Da geht's um einen Immobiliendienstleister, der gerade in den USA ziemlich viel Ärger bekommt. Der Fall ist deswegen ganz interessant, weil sich hier unter Umständen eine neue Definition eines Kartells herausbilden könnte. Dieser Immobiliendienstleister hat ein Produkt, das nennt sich YieldStar, ne? Also Rendite-Stern mal ganz frei übersetzt. Und das war ein Produkt oder das ist ein Produkt, mit dem Vermietern, also zur Findung der richtigen Höhe der Miete gegeben wird. Was aus Sicht des Vermieters natürlich heißt, eine möglichst hohe Miete. Da dahinter ein intransparentes System steckt, also für den User, also den Vermieter, ist das halt so ein klassischer Algorithmus, wie man den heute im Internet, Online-Marktplätzen, sozialen Netzwerken und was weiß ich nicht an welchen Stellen noch immer permanent hat, der dann einem irgendwelche tollen Tipps gibt oder tolle Vorschläge macht. Also der Vermieter sieht einen Preisvorschlag und denkt dann natürlich, okay, so viel nehmen die anderen Vermieter auch, das scheint der realistische Preis zu sein, den ich für die Wohnung mieten kann. Und ja, hat die dann relativ häufig auch übernommen. Er musste sie nicht übernehmen, aber er konnte sie übernehmen. Und da die Menschen tendenziell so Algorithmen ja vertrauen, haben das auch relativ viele Leute gemacht. RealPage hat das System selber relativ aktiv promotet und sprach von 3-7% Outperformance gegenüber den Marktpreisen. Und eventuell haben die sich damit keinen Gefallen getan, indem die das so weit rausposaunt haben, weil danach war eigentlich klar, wer seine Preise, seine Mieten nach Heelstar festlegt, nimmt eigentlich etwas mehr, als der Markt normalerweise nimmt. Ist halt nicht gut für den Mieter, gut für den Vermieter. Kleine Randnotiz an der Stelle, das ganze Verfahren basiert relativ umfangreich auf einer Recherche von ProPublica, so einem US-Rechercheportal, das schon einige sehr wertvolle Recherchen gemacht hat.
Ja, und, ja, die sind super.
Genau. Und das ist auch im Kern eine Recherche aus 2022 von ProPublica, wo man halt immer auch jetzt schön dran sehen kann, wie lange so Themen wieder laufen, ähnlich wie bei den Kartellgeschichten gegen Apple und Google und Meta und so weiter. So, jetzt könnte man natürlich an der Stelle einwerfen. Ich nehme einfach mal ein Gegenargument vorweg. Ein Gegenargument, was RealPage bringen könnte, wenn es irgendwann zum Verfahren kommt, dass der Preis, der sich bei diesem oder durch diesen Algorithmus bildet, ja sowieso ein Preis sein könnte, der relativ nah am optimalen Preis ist. Also da, wo Angebot und Nachfrage zusammenpassen. Was im Fall eines Vermieters ja heißt, er braucht genau einen Nachfrager. Das heißt, er nimmt da den absolut maximalen Preis, den jemand bereit ist zu zahlen. Und dieses Produkt Heelstar im Endeffekt nur dazu führen würde, dass sich der richtige, faire, wahre Preis, wie man das auch immer nennen will, einfach nur etwas schneller bildet. Ich bin aber skeptisch. Ich weiß auch nicht, ob man das nicht mal so richtig ökonometrisch untersuchen müsste, um da ein Urteil zu haben. Ich weiß auch gar nicht, ob diese Diskussion die wirklich interessante ist oder die wirklich spannende ist. Denn im Endeffekt hat RealPage ein paar Dinge gemacht, die denen im Nachhinein halt auf die Füße fallen könnten. Okay, ich habe das mit dem Preis und so weiter gerade ja schon kurz angeschnitten, Angebot, Nachfrage und so weiter. Das ist die übliche Argumentation. Ich habe hier hämisch reingeschrieben, soweit ist der FDPler noch dabei. Aber zur fairen Preisbildung gehört halt auch eine Informationssymmetrie. Sprich, Anbieter und Frager haben die gleichen Informationen. Übrigens noch eine kleine Randbemerkung, wenn man sich die Wirtschaftsnobelpreis Träger anschaut, kriegen die auch schon sehr, sehr lange nicht mehr für Angebot und Nachfrage die Preise, sondern eher mit der Beschäftigung, wann bildet sich nicht der optimale Preis? Welche Probleme gibt es, wenn nicht alle die gleichen Informationen haben? Das sind eigentlich die spannenden Themen. Und genau auf so einem Feld bewegen wir uns jetzt hier, weil wir haben eigentlich eine sehr krasse Informationsasymmetrie. Der Mieter zum Beispiel hat in diesem Fall überhaupt keine Informationen. Also der sieht nur ein Angebot. Der bekommt keinen richtig guten Marktüberblick, weil RealPage wendet sich halt als die Vermieter und die Kunden von RealPage sind Vermieter. In diesem Fall haben nicht mal die Vermieter die vollständige Information, sondern die vollständige Information, die der Vermieter eingeben kann, aber das haben sie wohl an vielen Fällen getan, auch allein durch die Tatsache, dass RealPage ein Immobiliendienstleister ist. Das heißt, die machen auch die Mietabrechnung. Das heißt, die haben halt tolle Daten und wissen sogar mehr als jeder einzelne Vermieter. Und die können Algorithmus Dinge berechnen lassen und dann kommt halt am Ende ein Vorschlag heraus. Jetzt kann dieser Vorschlag, den RealPage bietet, den Vermietern eine Information bieten, die sie vorher nicht hatten. Und damit erfüllt RealPage eine Funktion, die früher bei einer Kartellbildung ausgetauscht wurde. Das heißt, da haben sich Lieferanten halt einmal im Jahr getroffen. Wir kennen ja die ganzen Geschichten hier aus Europa. Gerade am Anfang, als die EU-Behörden ziemlich weit in die Vergangenheit zurückgeguckt haben und das ein oder andere Kartell haben platzen lassen, dass sie sich halt wirklich einmal im Jahr zum Weihnachtsessen getroffen haben, alle Anbieter in der Branche. Letzte, was mir jetzt so einfällt, waren, glaube ich, Bahnschienen. Wo es auch irgendwie nur 3 oder 4 Hersteller von gibt, haben die sich abgesprochen, das ist irgendwann mal geplatzt, wegen der Kronzeugenregelung ist es aufgefallen und dann hat die EU Strafen verhängt. So hat man halt früher Kartelle organisiert. Heute haben wir im Endeffekt eine ähnliche Methode, das heißt, man tauscht die Preise aus, es werden neue Angebotspreise definiert, nur machen das jetzt nicht mehr die Vermieter untereinander, sondern das macht RealPage de facto komplett anonym für die Vermieter. ohne dass sich die Vermieter einmal untereinander gesehen haben, bilden die den Preis und machen den Vorschlag. So, das ist schon kritisch. Das ist der eigentlich interessante Punkt. Komme ich gleich auch nochmal drauf hin zurück. Jetzt hat RealPage noch eine andere Geschichte gemacht und hat wirklich super aggressiv dafür geworben, sich an den Preis zu richten, und haben solche Sprüche rausgehauen wie: If you want to outperform the market, term after term, focus less on the occupancy and more on the strategic lease pricing. Also im Zweifelsfalle soll man eine Wohnung lieber leer oder lieber länger leer stehen lassen und den Preis nach oben ziehen, als schnell vielleicht etwas unter dem Marktpreis die Wohnung zu vermieten. Das ist wirklich aggressiv, und ich glaube, mit den Aussagen haben die Behörden durchaus einen Hebel, um gegen RealPage vorzugehen. Trotzdem, es wird tricky. Kartellbildung über einen Online-Marktplatz mit eingebautem Algorithmus und im Endeffekt auch mit exklusiven Informationen ist neu. Na, also das gibt es bisher nicht.
Dafür haben wir doch Lina Kahn.
Genau.
Die hat das doch studiert.
Genau. Wir kommen wieder zurück. Ich finde das halt sehr interessant, was da passiert, weil die USA sind wirklich dabei, diese Kartellpolitik, diese Monopolpolitik neu zu definieren. Früher hieß es, wenn der Kunde nicht leidet, okay, das ist jetzt in diesem Fall nicht so, ist das Monopol egal und wir machen nichts dagegen. Das hat Lina Kahn auch schon in ihrer Doktorarbeit massiv in Frage gestellt, und sie handelt jetzt auch danach. In diesem Fall haben wir das, wir haben ein Kartell ohne direkte Kartellbeteiligte. Wir haben ein Kartell ohne direkte Absprache, und wir haben halt einen Online-Marktplatz, der indirekt über einen Algorithmus das Kartell formuliert. So, jetzt gibt's in so einem Portal, was ich gefunden habe, Legal Dive nennt sich das, darüber eine Diskussion, dass das Department of Justice gerade seine Definition für Kartelle in dieser Hinsicht erweitert. Schauen wir mal, wozu das führt, weil das ist wirklich ein neues Gebiet. Und ja, generell, wenn man jetzt da so aus Sicht eines Ökonomen draufschaut, ist das schon eine ziemlich interessante Geschichte, weil am Anfang hat man gedacht, ja, diese ganzen Online-Marktplätze, die werden alle super effizient und da werden sich die besten Preise überhaupt bilden, und vieles von den Intransparenzen, die wir so im stationären Handel haben, ne? Es geht ja gar kein, zum Beispiel gar nicht, es war ja vorher nicht möglich, eine Preisübersicht zu haben, ne? Man hatte so 20 oder 30 Produkte in den Supermärkten im Kopf, aber mehr halt nicht. Das wird online alles anders, und da können wir die Preise sehen, wir können die tracken, und das wird total durchschaubar, und wir kommen den total effizientesten Markt. RealPage ist jetzt ein sehr schönes Beispiel, dass wir vielleicht eben doch nicht den effizientesten Markt bekommen und dass die Informationsasymmetrien eben doch nicht weg sind, sondern jetzt halt an einer anderen Stelle hängen.
Ja, was mir halt irgendwie so aufgefallen ist, als ich so drüber nachgedacht habe, wenn dir einer einen hohen Preis vorschlägt, dann ist das ja zuvorderst erstmal so eine Art Encouragement, ne? Also du wirst motiviert, es doch mal höher zu probieren. Die Frage ist halt, ob der Preis ausgedacht ist, ne? Man kann ja auch einfach sagen, die AI leitet aus irgendeinem Grund her, gibt es ein paar psychologische Studien, da kann man sagen, also im Grunde kann sie mal 10% mehr verlangen, als der Marktpreis ist. Weil irgendeiner nimmt's. Gerade wenn du so Mangellagen hast, wie bei Wohnungen in Berlin oder sowas. Ne? Also da würde die AI gar nicht, also die würde quasi durch Encouragement zum Preisbilder werden. Und wie das rechtlich dann einzuordnen ist, also ehrlich gesagt, da habe ich noch nicht mal eine Idee zu. Weil das ist ja wie wenn ich zu dir hingehe und sage, du Ulrich, nimm mal 10% mehr. Dann nimmst du 10% mehr, das funktioniert. Dann erzählst du das 2, 3 Kumpels, dass das funktioniert hat, und die kommen halt alle zu mir, aber ne, und so weiter. Aber das wäre ja noch nicht mal eine Marktanalyse in dem Sinne.
Ja, die haben jetzt die Daten im Gegensatz zu uns, ne? Weil sie halt kennen, weil sie teilweise sogar die Abrechnung machen von der Mietwohnung. Vielleicht ist das deswegen ein bisschen strenger zu betrachten, ne? Ich weiß auch nicht, dieses Modell ist ja auch nicht ganz neu. Du hast jetzt gerade ein Beispiel genannt. Man weiß aber auch, es gibt zig Beratungsunternehmen, die Konsumgüterhersteller beraten und sagen, wie weit darf ich den Preis erhöhen? Und es gibt auch Beratungsunternehmen, das war so ein Uralthema mal von mir, die auch dabei beraten, wie erhöhe ich denn jetzt am besten den Preis. Also der Klassiker, den ich damals genannt habe, ist mit unterschiedlichen Verpackungsgrößen rumspielen. So Aktion, Achtung, jetzt 20% mehr, den Preis dafür nicht zu erhöhen, weil es dann Angebot. Oder mit dem Preis dann wild rumspielen über 6 Wochen oder 8 Wochen. Einmal bei Edeka im Angebot, einmal bei Rewe und so weiter. Und nachher weiß keiner mehr, wie der Ursprungspreis war. Und am Ende ist das Ding halt 20 Cent teurer als vorher. Das ganze Beratungsgeschäft, Preise an das Maximum zu erhöhen, ist nicht neu. Das gibt es auch schon. Die Frage ist jetzt, ob es an der Stelle irgendwie relevanter ist. Also relevanter ist es natürlich einfach allein schon deswegen, weil die Miete einen viel größeren Anteil an dem Einkommen hat, als es jetzt eine Packung Schokolade hat. Zumindest bei halbwegs vernünftiger Ernährungsweise. Ich bin super gespannt, ob das einen Hebel gibt, dagegen vorzugehen. Ich bin auch super gespannt, falls es das gibt, welche anderen Unternehmen dabei noch aufploppen, die ähnliche Sachen schon gemacht haben oder schon machen oder die noch implementieren, weil das Geschäftsmodell ist logisch und es ist auch relativ klar, dass man dafür Geld nehmen kann bei dieser Beratung, weil wie gesagt, bei Supermärkten, Konsumgüterherstellern und so weiter gibt es das auch.
Also im Grunde dürften die ja nur Geld dafür bekommen, dass sie, wenn sie was über Marktpreis erzielen, ne?
Genau. Machen Sie 50-50 fürs erste Jahr Miete.
Dann wäre ja der Anreiz, dass die immer über Marktpreis empfiehlt, recht hoch. Ah ja, da gibt es sehr viele Fragen zu der Geschichte.
Das war so im Großen. Ich bin mal gespannt, ob sich auf diesem Thema, wie soll man das eigentlich nennen, indirektes Kartell, also geframed war das als mit diesem AI-Thema, wobei das im Endeffekt nur eine aus meiner Sicht noch nicht so wirklich AI ist, ne, sondern halt ein guter, komplexer Algorithmus ist. Heute wird ja an jeden etwas komplizierteren Algorithmus KI dran geschrieben. Schauen wir mal, was sich so bei dem indirekten Kartellen oder Algorithmuskartellen so tut.
Ich glaube, spannend sind solche Geschichten, wenn irgendwelche Immobilienplattformen, die recht weit verbreitet sind, anfangen, solche Sachen aufzubauen. Zumal die ja da auch in einem Interessenkonflikt dann sind, weil für wen arbeiten sie, ne? Weil die Ansätze sind ja schon da. Du hast ja auf jeder Immobilienplattform diese so viel Miete wird in dieser Umgebung gezahlt, ne? Das ist so der Durchschnitt. Und dann kannst du dir halt immer überlegen, im Grunde könnten die zwei Sachen basteln. Einmal, wie viel Miete sollten sie in dieser Gegend zahlen und einmal, wie viel Miete sollten sie in dieser Gegend verlangen. Also, weil sie bedienen ja beide Seiten, aber eine zahlt. Wir haben ja so viel Schweinereien bei Tech-Konzernen gesehen. Also das ist ja, ne? Alles, was man machen konnte, wird im Grunde gemacht, bis jemand mal Stopp sagt.
Ja.
Und von daher bin ich sehr gespannt, ob sich solche offensichtlichen Sachen diesmal vermeiden lassen oder ob das auch wieder einer machen wird. Also wenn du mich fragst, ja klar, was getan werden kann, wird getan.
Genau. Man will den Maximalpreis rausholen. Ich meine, das ist das ganze Ding. Und was mir sofort eingefallen ist, sind halt so Urlaubsbuchungsgeschichten, ne? Also Ferienwohnungen mieten und so weiter. Das schreit ja danach, dass die ihren Vermietern anbieten, den Preis zu optimieren, nenne ich das jetzt mal ganz wertfrei.
Also ich bin völlig blank, was das Thema Gesellschaftsteil betrifft, in den wir jetzt hineinstolpern würden. Jetzt liegt es an dir, Ulrich.
Ich bin leider in der Folge nicht dazu, ich habe leider den blöden Podcast nicht wiedergefunden. Ich fand die Folge mit dem Marcel Weiß zu KI übrigens sehr schön. Und da hatte ich im Endeffekt noch so einen erweiternden Pick dazu. Aber ich finde den Podcast dummerweise nicht wieder. Ich beschreibe den mal einfach abstrakt, ohne den Namen zu haben. Ich kann das ja in den Shownotes nachliefern. Dann habt ihr den genauen Namen. Das ist eine Podcast-Serie von Nvidia, die ja der große Hersteller von KI-Chips im Moment sind. Und die stellen immer in der Podcast-Serie Kunden vor. Und in einem der Podcasts, ich habe den über meine sozialen Medienkanäle schon geteilt, weil ich den super interessant fand, das ist eine Firma, dessen Namen ich jetzt gerade auch nicht im Kopf habe, aber wie gesagt, ihr könnt es dann in den Shownotes sehen, die mit Nvidia-Chips und LLMs und maßgeschneiderten Modellen daran arbeiten, die Genketten des Menschen für spezielle Krankheiten oder bei bestimmten Krankheiten und Wirkstoffe. Das kennt man ja alles schon. Ne? Also man weiß inzwischen relativ viel, wo bestimmte Wirkstoffe an welchen Stellen andocken und welche Krankheiten, Viren und so weiter. In der Corona-Diskussion konnte man ein paar der Dinge sehen, die man heute inzwischen quasi standardmäßig weiß, alle durchzurechnen. Das Problem ist, es gibt so unfassbar viele Kombinationen davon, dass man das nicht per Brute Force einfach dumpf durchrechnen kann, sondern man versucht heute super aufwendig, und diese Firma macht halt eine dieser Verfahren, herauszufinden, wo könnten interessante Wirkstoffkombinationen sein. Die beschreiben das Verfahren, ich fand den Podcast super spannend, wobei die jetzt in der ersten Stufe nur in Anführungszeichen daran denken, allgemein wirksame Wirkstoffe zu finden. Das geht ja dann, wenn man das in den Griff kriegen könnte, noch viel weiter und in Richtung individualisierter Medikamente, na, wo man wirklich nicht den gleichen Leuten immer das gleiche Medikament gibt, sondern unterschiedlichen Leuten unterschiedliche Medikamente gegen die gleiche Krankheit wohlgemerkt geben könnte. Den Podcast werfe ich mal hier rein. Super großes Thema, super spannend. Möglicherweise stecken da auch ganz schöne Gefahren drin. Aber da tut sich super viel und diese Firma scheint definitiv kein dumpfer Hype zu sein, weil die gibt's schon 10 Jahre und die geben gerade Vollgas, weil die LLMs denen die Möglichkeiten, die sie früher hatten, halt vielfach verbessert. Na, also die gehen hin, die haben eine völlig automatisierte Kette zum Beispiel. Ne? Also die machen das halt nicht nur im Computer, sondern die machen dann wirklich live die Proben und samplen das und das auch Computer komplett Roboter unterstützt und automatisiert und dann geben die halt mögliche wirksame Kombinationen raus und gehen dann damit in die klinische Forschung. Phase 1, Phase 2, Phase 3. Aber ich glaube, auf dem Gebiet tut sich gerade super viel. Das hat Herr Marcel ja in dem Podcast auch erwähnt. Gerade bei diesen sehr stark spezialisierten KI-Geschichten kommt gerade ein unfassbares Tempo rein.
Den Podcast mit Marcel Weiß, der ist jetzt mittlerweile auch frei. Also der ist im Feed anhörbar. Und ich glaube, das würde ich auch jedem empfehlen, um so ein paar grundsätzliche Dinge besprochen zu haben.
Meiner Meinung nach beurteilt der die sinnvollen, es gibt halt viel KI-Bullshit. Der Marcel ist aber, glaube ich, ganz gut davon, die Dinge zu sehen, wo das wirklich nützlich wird. Das ist wie jede Hype-Technologie, werden 80-90% der Anwendungsfälle nachher entsorgt und nicht die Erwartungen erfüllen. Aber es gibt heute schon Dinge, wo man sehen kann, dass da Potenzial drinsteckt und sich das eben auch irgendwann in Produkte gießt wird. Also das, was ich jetzt gerade erwähnt habe, wird nicht dazu führen, dass wir in 2 Jahren völlig neue Medikamente haben, allein weil die klinische Forschung schon Jahre braucht. Ne? Da wird man die Ergebnisse wird man in 10 Jahren sehen oder vielleicht auch erst in 15.
Ja, aber es ist halt ein Unterschied, ob du 10 Medikamente in 10 Jahren hast, falls es nicht dann doch noch irgendeinen Weg gibt, die Gesamtzeit zu verringern, oder ob du halt 100 Medikamente in 10 Jahren hast. Ne? Also das ist genau. Da eher so der Hebel dann.
Allein wenn du die Anzahl und den Anteil der Medikamente, die dann in der klinischen Phase scheitern, von 95% auf 90% senken kannst. Ne, ich nenne jetzt einfach nur eine Zahl, ich weiß nicht, ob es gerade 95% sind, aber die Zahl ist hoch. Ne? Es scheitern, die ganz überwiegende Anzahl der Medikamente scheitern in der klinischen Forschung. Allein wenn du den Teil senken kannst, hast du schon jede Menge gewonnen.
Damit wären wir am Ende. www.mikroökonomen.de. In der nächsten Folge werde ich, kann ich jetzt gleich ankündigen, für die Mikroökonomen neues Intro und Outro haben. Die wurden mir jetzt irgendwie vor kurzem geliefert, die Sachen. Ich muss noch reinhören, aber dann werden wir das Ganze etwas professionalisieren. Das habe ich jetzt mehrere Monate für gebraucht, das irgendwie mal zu machen. Und das wollte ich eigentlich zu Jahresanfang mal umsetzen, aber Gott, jetzt ist halt August. Die Musik bleibt die gleiche, aber wir werden da so einen kleinen Einsprecher haben. Das nur mal als Vorwarnung, aber natürlich auch nur an all jene, die bis zum Schluss hören. Die anderen werden dann halt überrascht sein. Das ist die Strafe fürs Nicht-Zuhören.
Das habe ich übrigens den Firmennamen auch noch gefunden. Nee, Firma heißt Recursion.
Ja, siehst du, zum Glück haben wir nochmal drüber geredet.
Gut.
So, dann www.mikroökonomen.de. Dort findet ihr alles weitere, unter anderem auch die Premium-Abos, die uns sehr helfen. Und ich hatte es ja letztes Mal erwähnt, die irgendwie in diesem Jahr eher potenziell rückläufig waren, was ja nicht so erfreulich
Skandal.
Ist. Skandal. Inflation und weniger Abos. Wir wollten ja ursprünglich mal 100 neue haben. Da sind wir dann bei 38 stehen geblieben. Also, da gibt es noch Potenzial. Und ansonsten, unabhängig davon, vielen Dank fürs Zuhören. Euch eine schöne Zeit. Bis alsbald. Tschüss.
Ciao.